Sie hören den Kurier.
Wer das Wochenende verschlafen hat, Sie haben nichts versäumt. Wir befinden uns nach wie vor im Lockdown, er wurde sogar verlängert. Mit gutem Grund, die Mutanten sind leider gekommen, um zu bleiben. Die Angst vor neuen Corona-Varianten ist groß, das zeigt auch eine OGM-Umfrage im Auftrag des Kurier. Jetzt, wo das Licht am Ende des Tunnels flackert, will sich außer gewissen Leugnern und Schwurblern offenbar niemand mehr anstecken. Und siehe da, plötzlich steigt auch die Impfbereitschaft im Lande gewaltig. Gleich dazu im Interview OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier. Mein Name ist Michael Hammerl und das hier ist der Daily Podcast des Kurier. Bevor wir jetzt starten, noch eine kurze Werbeeinschaltung.
Dank Readly kann ich jetzt meine Lieblingsmagazine ganz bequem per App lesen. Ob am Handy, am Tablet oder am PC, sekundenschnell bereit. Und wenn mal kein Internet zur Hand ist, kann man Ausgaben vorab runterladen und mitnehmen. Etwa für die Fahrt in den Öffis. Super praktisch. Ich zum Beispiel liebe die Weltwoche, das Time Magazine oder den Rolling Stone. Aber auch das Profil oder Spektrum der Wissenschaft sind echt empfehlenswert. Insgesamt gibt es 5000 Titel. Es ist also für jeden was dabei. Und das Beste ist, ihr könnt das jetzt auch haben. Kurier Daily Hörer können jetzt das gesamte Angebot von Readly für 2 Monate kostenlos testen. Einfach unter at.readly.com/kurier-daily anmelden und schon könnt ihr lesen, was wir lesen. Das ist at.readly.com/kurier-daily.
Seit dem Sommer ist es todtraurige Gewissheit. Die Krimiserie Soko Kitzbühel wird abgesetzt. Nach 250 Folgen dürften selbst die einfältigeren Zuschauer bemerkt haben, dass die Mordrate in Kitzbühel nicht ganz so hoch sein kann, wie im ORF dargestellt. Womit wir bei den Darstellern wären, die kann man in einer Serie ja austauschen. Besser wird sie dann zwar selten, aber kommen wir zum eigentlichen Punkt. Das virologische Quartett im Frühling der Solidarität noch Quotenhit ist vorerst Geschichte. Geblieben sind die 2 Hauptprotagonisten, Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die beiden anderen wurden ersetzt. Das wäre einerseits jener Mann, der die Fähigkeit hat, den Graubereich des bereits Gesagten mit ewigen Schachtelsätzen zu erweitern, Vizekanzler Werner Kogler. Auch abgesetzt Karl Nehammer, Scharfmacher vom Dienst. Erstaunlich, den Bart von Kogler hat zum Teil der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer übernommen. Mit später Selbsterkenntnis.
Der Bundeskanzler nickt schon so oft, das heißt, ich rede zu lange. Danke.
Tatsächlich belebend wirkt aber Michael Ludwig, der Antagonist aus dem roten Wien. Den Bürgermeister einzubauen, das könnte dem Plot den entscheidenden Twist geben. Denn Querschüsse zwischen Bund und Wien haben auch in der Corona-Krise nicht nachgelassen. Jetzt treten diese Gegenspieler plötzlich geeint auf, was den Maßnahmen eine höhere Akzeptanz verleihen könnte. Dazu gesellt sich mit Oswald Wagner von der MedUni Wien noch ein Mediziner, also jemand, der tatsächlich weiß, wovon er spricht. Aus Quartett wird also Quintett. Eine einmalige Sache, det wird die Zukunft zeigen. Aktuell ist die Stimmung im Volke jedenfalls schlecht. Die Regierung hat seit März massiv an Vertrauen eingebüßt. In unserer OGM-Umfrage zeigt sich zum ersten Mal eine knappe Mehrheit der Bevölkerung, insgesamt 52%, mit dem türkis-grünen Krisenmanagement unzufrieden. Was das bedeutet, aber auch, warum die Zahl der Impfwilligen weiter steigen dürfte und wie die Menschen über den Fall Aschbacher denken, das analysiert jetzt Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier im Interview. Wir lesen jetzt aus dieser aktuellen Umfrage heraus, dass es eine stark veränderte Impfbereitschaft gibt in Österreich. Sie ist nämlich ganz ordentlich gestiegen. Wie kann man das begründen?
Ja, die Impfbereitschaft ist im Vergleich zur letzten Umfrage von OGM für den Kurier, die war erst Mitte Dezember, also Dazwischen waren Weihnachtsfeiertage, da ist also nicht viel passiert, hat es sich ganz, ganz deutlich verändert. Ursache dafür wird sein, einerseits die hoffnungsspinnenden, hoffnungsvollen Meldungen bezüglich der Verfügbarkeit des Impfstoffes, auch wenn es nicht rasch genug kam und kritisiert wird, dass er nicht rasch genug verimpft wurde. Aber die Impfungen beginnen und bis jetzt hat man nichts Negatives gehört. Das ist der eine Grund, dass es wird realistisch, sich impfen zu lassen. Und der zweite Grund, der vielleicht noch mehr aktuell wirkt, sind die neuesten Meldungen, die Angst und Schrecken verbreiten, um das so zu sagen, über die neue Virusmutation aus Großbritannien kommend, die viel ansteckender sein soll. Die Menschen haben ja jetzt schon ein ganzes Jahr lang die Krise durchmachen müssen. Es ist momentan auch nicht in Sicht, dass das wieder rasch enden wird. Aus diesem Grund steigt auch die Impfbereitschaft sofort rasch an, um sich vor dieser möglichen gefährlichen zweiten Mutation zu schützen und damit relativ früh wieder frei und ohne Einschränkungen leben und arbeiten zu können.
Glauben Sie, dass das ein Trend ist, der sich weiter fortsetzen wird? Also die steigende Impfbereitschaft?
Ich gehe davon aus, auf jeden Fall, es sei denn, es kommen widersprüchliche Meldungen über Misserfolge und Nebenwirkungen, die bisher völlig ausgeblieben sind. Und ich persönlich glaube auch, durch Erfahrungen in anderen Ländern, von denen wir auch in Österreich hören, dass es hier keine Probleme geben wird. Ich glaube, die Impfbereitschaft wird sich weiter drehen. Es kann sogar sein, weil mittlerweile schon die Ungeduld, geimpft werden zu können, zunimmt und nicht alle auf einmal, die sich impfen lassen wollen, jetzt rasch geimpft werden können, sondern hier eine strikt geplante Reihenfolge wahrscheinlich vorgegeben werden wird, dass es hier sogar zu einer Art Impfneid und Impfkonkurrenz oder Verteilungsstreit über wann wer geimpft werden kann, kommen könnte.
Wie beurteilen Sie denn ganz grundsätzlich die Kommunikation der Regierung beim Impfthema?
Sie war nicht ganz glücklich, insofern als zu viel hin und her, vor, zurück und widersprüchliche Aussagen und Meinungen von Regierungsmitgliedern dazu kamen. Das heißt, die so oft und so gern zitierte sogenannte Message Control der Bundesregierung, die hat eigentlich in den letzten Monaten und im letzten halben Jahr eigentlich kaum mehr stattgefunden. Die Regierung hat hier nicht mit einer Stimme gesprochen. Das galt jetzt nicht nur für die Frage der Impfung, wann die Impfstoffe da sind, wann sie weiter verteilt werden und verimpft werden, sondern auch in Fragen zum Beispiel der Schulen, wann die Schulen wieder öffnen werden, wann wieder normaler Präsenzunterricht kommt. Da hat die eine Seite das gesagt, die andere Seite jenes. Und letztlich bleibt das alles, auch Fehler und Versäumnisse bei den Behörden, bleibt das letztlich bei den verantwortlichen Politikern und Politikerinnen hängen.
Das ergibt sich auch aus einer Frage zum Krisenmanagement der Regierung und der Behörden, die wir gestellt haben, wo offenbar zum ersten Mal, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, eine Mehrheit sagt, dass die Leistung von Regierung und von Behörden unzureichend ist.
Ja, das ist richtig. Das ist auch das erste Mal, seit die Krise im März vorigen Jahres ausgebrochen ist. Man muss nur dazu sagen, dass damals es eine geradezu ein noch nie dagewesenen Anstieg der Zustimmung zu Politikern und Regierung gegeben hat. Das heißt, wie die Krise ausbrach und die Regierung sofort gehandelt hat und mehr oder minder Befehle ausgegeben hat, ja, Homeoffice und Kurzarbeit und Maske tragen und so weiter, war überhaupt kein Widerstand. Nein, im Gegenteil, es ist fast eine Art euphorischer Gehorsam ist da ausgebrochen. Und deswegen hatten wir im März die höchste Zustimmung zur Regierung gemessen, die wir von OGM jemals gemessen haben. Seit damals geht es in Wellen bergab, mit zwischendurch wieder einer leichten Verbesserung. Und jetzt sind wir schon wieder nach einer leichten Verbesserung im November, zu Beginn des erneuten harten Lockdowns sind wir jetzt schon wieder in einer Abschwächungsphase. Das heißt, die Regierung hat jetzt eine kleine Mehrheit in der Wählerschaft gegen sich, die sagt, das ist kein gutes Management. Wobei aber hier, bitte muss ich auch sagen, diese Urteile in hohem Maße letztlich durch die Parteibrille abgegeben werden. Das heißt, Anhänger und Anhängerinnen der Oppositionsparteien, insbesondere der Freiheitlichen zuallererst, aber auch der Sozialdemokraten, sagen in ganz, ganz starkem Ausmaß, ich möchte fast sagen, fast grundsätzlich, das ist schlecht. Wie auf der anderen Seite auch natürlich Anhänger der Regierungsparteien sagen, das ist gut. Dadurch ergibt sich schon automatisch ein Wert näher in der Hälfte, jeweils gut, jeweils schlecht. Aber er ist erstmals leicht negativ. Er ist seit dem Höhepunkt im März vorigen Jahres zum Ausbruch der Krise gesunken. Und ob er jetzt weiter sinkt, wird sich zeigen, ob jetzt zu weitere Verschärfungen notwendig sind und kommen, ob die Impfungen weitergehen, wie das Ganze organisatorisch funktioniert, ob es da Unzufriedenheit gibt. Das alles wird darüber entscheiden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Sinn einer weiteren, ich muss fast sagen, Normalisierung der Zustimmungswerte zur Regierung, die Werte weiter nach unten gehen. Weil die Regierung hatte bisher ausgezeichnete Werte und auch jetzt sind sie noch immer besser als im langjährigen Durchschnitt Regierungszufriedenheit in früheren Umfragen zu beobachten war.
Okay, das heißt, die Regierung kann aktiv gegensteuern, aber gewissermaßen ist sie auch einem Trend ausgeliefert, der in Richtung Normalisierung der Werte vor Corona automatisch gehen würde. Habe ich das halbwegs richtig verstanden?
Genauso ist es. Auf den ersten Blick werden manche politische Verantwortliche enttäuscht sein. Sie sehen eine Umfrage von OGM oder auch von anderen und sehen einen Abwärtstrend und wieso und wir machen ja alles und so weiter. Es hat letztlich damit zu tun, dass man von einem Berggipfel jetzt wieder in die normale politische Ebene hinuntergeht. Das ist ein automatischer Prozess der Normalisierung, der natürlich schon verstärkt werden kann, insbesondere dann, wenn die Regierungsarbeit kein gutes Bild hinterlässt, insbesondere wenn innerhalb der Regierung gestritten wird, zwei Schritt vor, ein Schritt zurück und so weiter. Das kommt ja nie gut an.
Apropos Streit innerhalb der Regierung, wir haben auch eine Frage, oder Sie haben auch eine Frage gestellt zu Sebastian Kurz und Rudolf Anschober, also den beiden auserkorenen Krisenmanager in Wahrheit. Gibt es da einen, der besser oder weniger gut wegkommt mittlerweile als der andere?
Ja, das haben wir im Verlauf der Krise auch durch Umfragen und auch durch andere Umfragen wie nicht nur im Kurier, sondern auch Vertrauensindex für die APA, haben wir das laufend beobachtet und da war eigentlich von Anfang an eine Art Paarlauf mit ganz kleinen Vorteilen für den Kanzler Kurz, der hat ja auch als Kanzler einen Bonus, festzustellen. Aber Rudolf Anschober war im Prinzip, muss ich sagen, mit seinem Einstieg in die Regierung, das war ja erst genau vor einem Jahr, also am 1. Jänner, glaube ich, vorigen Jahres, ist die neue Regierung aus der Taufe gehoben worden. Ja, also gar nicht so lange her, nur die Zeit ist schnell vergangen. Und Rudi Anschober war mit Ausbruch der Corona-Krise und damit als zuständiger Gesundheitsminister eigentlich der Highflyer Nummer 1. Der ist sofort in die Höhe geschnellt, hat doch sehr viel Medienpräsenz gehabt und letztlich auch durch sein Erscheinungsbild bei der häufigen Medienpräsenz gepunktet. Weil er wirkte im Vergleich zu anderen immer um einiges empathischer, verständnisvoller, wenn man will, sozialer. Er hat manchmal ein bisschen gewirkt, fast in seinem ruhigen Tonfall, seinen ruhigen, sparsamen Gesten, fast ein bisschen wie ein Pfarrer. Erst seit November, Dezember vorigen Jahres beginnt das zu bröckeln. Zunehmend beobachtet auch die Wahlbevölkerung, dass aus dem Hause von Rudi Anschober, dem Gesundheitsministerium, doch einiges kommt, was nicht gut funktioniert. Ja. Also da wissen wir zahlreiche Stichworte können wir geben von der Corona-App über die Corona-Ampel, über Contact Tracing, über Grenzstaus bei der Rückreise der Ferien, die nicht koordiniert waren und so weiter und so fort. Und jetzt beginnen die Beobachtungen der Bevölkerung, dass hier nicht alles so gut funktioniert hat, ein bisschen dem vom Auftritt her, vom Stil und Auftritt sehr erfolgreichen Minister ein bisschen auf den Kopf zu fallen oder bringen im Gegenwind. Und deswegen hat er mittlerweile schwächere Werte, während es Sebastian Kurz auch einen Zustimmungsverlust hat. Mhm. Aber sein Eintreten für strikte Maßnahmen und sofortige Maßnahmen nützt ihm mehr, als es ihm schadet.
Vielleicht, wir haben es ganz am Anfang angesprochen, aber eine Frage zu dieser sogenannten britischen Mutation oder britischen Virusvariante würde ich noch gern stellen. Da fühlen sich laut Umfrage 37% der Befragten bedroht, wenn es um diese Variante geht. Also angesichts dessen, dass wir uns momentan eh von einer Hiobsbotschaft zur nächsten hangeln, ist das nicht doch ein ziemlich hoher Wert?
Ja, er ist enorm hoch, insofern wenn man bedenkt, die Umfrage, von der wir gerade reden, haben wir am Dienstag begonnen, gestern fertiggestellt, heute ist sie beim Kurier. Und ich glaube, erst 3 bis 4 Tage, bevor die Umfrage begann, waren die ersten Meldungen in den Nachrichten zu einer möglichen oder beobachteten da und dort Virusmutation aus Großbritannien. Ja? Dann übers Wochenende kam etwas mehr. Und binnen kürzester Zeit ging diese Nachricht fast wie ein Lauffeuer durchs Land. Die Menschen wissen nahezu zur Gänze im Lande bereits von dieser neuen Virusmutation und der damit verbundenen Gefahren, insbesondere einer leichteren Ansteckungsgefahr, und schrecken sich daher. Und deswegen ist auch dieser, wenn Sie wollen, Angstwert von, glaube ich, 37% der Bevölkerung, weitaus weniger bei Jungen, deutlich stärker bei Älteren, ist das binnen kurzer Zeit so in die Höhe geklettert.
Die Wirtschaft hofft ja eigentlich auf einen Nachholeffekt, sobald die Krise wieder vorbei ist. Ergibt sich aus der Umfrage jetzt, dass sie sich da große Hoffnungen machen sollte oder eher nicht?
Also kurzfristig kaum Hoffnungen. Hoffentlich längerfristig. Wir haben durch einfache Fragestellungen, ob die betreffenden befragten Personen rückblickend auf das Vorjahr in Summe mehr ausgegeben haben, gleich viel oder weniger. Also eine einfache Fragestellung, keine genaue Beobachtung von Geldflüssen, wie das bei der Nationalbank möglich ist, also nur eine Stimmungsfrage. Und da kam eine sehr deutliche Antwort, nämlich dass die Hälfte der Befragten gesagt hat, ich habe dezidiert im letzten Jahr weniger Geld ausgegeben für Haushalt, Freizeit und so weiter und so weiter, also Konsumausgaben. Mhm. Und dann hat er eine weitere Frage gestellt, und was meinen Sie, also eine Stimmungsfrage, weil man kann das ja nicht wirklich im Vorhinein sehen, was meinen Sie, wie wird das nun im jetzt begonnenen und kommenden Jahr sein? Werden Sie da mehr, gleich viel oder weniger Geld ausgeben? Und da war erstaunlich, dass eine klare Mehrheit, mehr als 60%, gesagt hat, ich werde wahrscheinlich aus heutiger Sicht gleich viel Geld ausgeben wie im vorigen Jahr, wo aber schon die Hälfte eingespart hat. Also die Party beginnt nicht so schnell, wie man so gern sagt, weil noch immer Unsicherheiten und Ängste bestehen. Die wird wahrscheinlich erst später starten, wobei hier natürlich ich auch noch die Frage stellen muss, was ist, wenn die Gesundheitskrise durch eine hohe Durchimpfungsquote und so weiter besiegt scheint, ob wir dann nicht quasi von einer Krise ohne Zeitverzug in die nächste taumeln, nämlich die Krise am Arbeitsmarkt als Folge dieser Corona-Krise. Und auch da wird es natürlich mit Konsumausgaben möglicherweise nicht so sein, dass die Menschen nun wieder vermehrt Geld ausgeben, damit wieder die Wirtschaft ankurbeln, sondern es könnte zu einem Angstsparen kommen, das ja ansatzweise im vorigen Jahr schon zu sehen war.
Also grundsätzlich Momentaufnahme eher schlechte Nachrichten für die Wirtschaft. Zuletzt hat es auch eher schlechte Nachrichten für die mittlerweile ehemalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher gegeben, die aufgrund einer möglicherweise oder eines möglichen Plagiats bei einer Diplomarbeit und bei einer Masterarbeit zurückgetreten ist. Auch dazu sind es dann ein paar Fragen gestellt worden in dieser Umfrage. Sehen Sie insgesamt das Vertrauen in akademische Institutionen in Österreich erschüttert?
Ich glaube nur vorübergehend. Ja. Wir haben eine Frage gestellt mit Ergebnissen in diese Richtung, dass jetzt in Verbindung mit diesem Anlass gut jede vierte Befragte in Österreich meint, dass die Arbeiten, das Erreichen eines akademischen Grades einfach zu leicht und zu einfach ist. Das sagen übrigens Junge nur ganz wenig, weil die sind in höherem Maße, wenn es Studierende sind, davon betroffen. Und Ältere, die das teilweise länger hinter sich haben, sagen das viel deutlicher. Also da gibt es auch sehr starke Unterschiede. Aber im Wesentlichen müsste sich diese Situation wieder normalisieren, wenn nicht gleichartige Nachrichten nicht nur von der prominenten Front von Politikern, Politikerinnen, sondern vielleicht auch ganz im Allgemeinen in internationalen Vergleichen der Qualifikation von Hochschulabgängern und Hochschulrankings. Wenn Österreich da nicht zurückfallen sollte, dann wird sich diese aktuelle Sichtweise bei uns, ist es etwas zu leicht, einen akademischen Grad zu erreichen, wird sich rasch verflüchtigen.
Hätten Sie da mit noch negativeren Ausschlägen eigentlich gerechnet nach unten, oder ist das in Wahrheit eh nicht so schlimm wie erwartet?
Eigentlich Anbetracht der Medienkraft dieser Meldung, das war doch 1-2 Tage lang, war das schon fast genau das Hauptthema der Nachrichten und damit auch eine sehr, sehr starke Wahrnehmung in der Bevölkerung, ist eigentlich diese jetzige punktuell erhobene Sichtweise, und das ist bitte eine Momentaufnahme, das kann in ein paar Wochen schon wieder teils vergessen oder anders sein, ist das eigentlich eine relativ hochgeschossene Skepsis, aber kein Wunder, wenn es breit diskutiert wird. Aber auch wenn wir zurückblicken, die letzten Jahre, es gab eigentlich immer wieder, wobei insbesondere immer politische Persönlichkeiten hier im Fokus standen, gab es immer wieder Debatten und Diskussionen, ob der erworbene akademische Grad auch wirklich zu Recht oder nicht ganz zu Unrecht war. Das geht bis zu 15, 18 Jahre zurück mit dem EU-Kommissar Johannes Hahn und viele andere auch. Einer der prominentesten ist der deutsche Minister Gutenberg gewesen. Also es kommt von der Ebene der Politiker, kommt da, ich sage jetzt mal, alle Jahre, sage ich mal sehr vergröbert, kommt eine solche Nachricht, die aber insgesamt das Ansehen der akademischen Grade, glaube ich, nicht beschädigen wird.
Der Nachfolger von Christine Aschbacher ist jetzt mit Martin Kocher jemand, wo es eher keine Diskussionen um die Richtigkeit seiner akademischen Grade geben wird. Finden Sie eigentlich, dass das ein guter Schachzug von Kanzler Sebastian Kurz war, diese Position jetzt mit so einem ausgewiesenen Experten zu besetzen, um mögliche Kritik vielleicht auch gleich im Keim zu ersticken und von sich persönlich, also vom Kanzler, abzuwälzen?
Ja, also das ist genauso, wie Sie sagen, der Einstieg von Minister Kocher ist hervorragend gelungen, nicht zuletzt auch deswegen, erstens, weil er schon als bis zuletzt Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes IHS, also Institut für höhere Studien, aber auch des Staatsschuldenausschusses, schon eine gewisse Grundbekanntheit, zumindest in interessierten Kreisen hatte, aber auch im Zuge dieser Tätigkeit schon sehr nahe an der Politik gearbeitet hat und nicht im sprichwörtlichen wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Das heißt, ich sehe bei ihm die Gefahr, die es oft Experten, Expertinnen, die in die Politik einsteigen und Politik noch nicht so kennen, sehe ich die Gefahr weniger, dass sie als Experte quasi politisch verheizt werden. Er hat schon genügend Erfahrung und für Kanzler Sebastian Kurz war das geradezu eine Ideallösung, weil er damit genau genommen das schwierigste und anspruchsvollste und vielleicht sogar mit eines der wichtigsten Regierungsressorts in sehr kompetente Hände legen könnte. Es geht hier um Arbeit und Wirtschaft, also primär um Arbeit und Arbeitsmarkt. Und wenn die Corona-Krise zu Ende ist, das kann man ja wirklich schon jetzt sagen, wird die nächste große Krise jene am Arbeitsmarkt sein. Und da braucht es einen echten Profi. Und das ist, glaube ich, mit Martin Kocher nun gelungen. Und er ist, wie gesagt, durch seine frühere Tätigkeit auch von den anderen politischen Vertretern von anderen Parteien eigentlich recht positiv empfangen worden. Er war ja auch längere Zeit immer wieder mit der Sozialpartnerschaft im beiderseitigen Kontakt. Also es hüben wie drüben schon einigermaßen verankert und hat damit auch schon den Übergang von Experten hin zu Politiker wahrscheinlich schon teilweise vorweggenommen. Sicherlich wird aber diese hohe Einstiegsakzeptanz von anderen politischen Parteien und Vertretern nicht so lange anhalten. Aber er startet auf jeden Fall auf einem positiveren Niveau, wenn es dann letztlich doch um Maßnahmen geht und um den wieder beginnenden Verteilungskampf, ja, bis hin zur Forderung von Vermögens- und Millionärsteuern und was da alles kommen wird, erhöhte Arbeitslosen, der Zahlungen und so weiter, dann kann schon sein, dass der neue Minister Kocher dann nicht mehr von allen Seiten auf die Schulter geklopft wird.
Aber es ist wahrscheinlich vergleichsweise ein sehr hoher Vertrauensvorschuss, mit dem er jetzt dieses Amt antritt.
Ja, richtig. Auf jeden Fall das. Die Frage ist nur, wie lange er dieses hohe Niveau halten kann. Ein hohes Niveau zu Beginn ist zwar kurzfristig immer sehr erfreulich, aber gleichzeitig mittel- bis längerfristig schon wieder eine Belastung, weil die Latte schon hoch liegt. Also in der Regel ist es fast günstiger, mit einem geringeren Akzeptanzwert in die Politik zu gehen und dann hinaufzusteigen. Wenn Sie sich noch erinnern können, weil wir auch jetzt schon ein paar Mal von Kanzler Kurz gesprochen haben, der ist in die Politik eingestiegen als junger Integrationsstaatssekretär, wurde von allen Seiten, insbesondere von links der Mitte, als völlige Fehlbesetzung kritisiert, hatte deswegen auch wegen der vielen Kritik von allen Seiten am Anfang ganz schlechte Akzeptanzwerte. Auch im Vertrauensindex lag er deutlich im Minus und ist im Laufe der Jahre aus dem Minus ins Plus gestiegen, ins Plus. Und letztlich war er dann Bundeskanzler.
Also könnte dieser hohe Vertrauensvorschuss für Martin Kocher sogar eine negative Nachricht sein?
Nein, es ist auf jeden Fall eine Hypothek, eine Erwartungslast, der man gerecht werden muss.
Vielen Dank, Herr Bachmeier. Ich denke, man merkt, dieser Mann versteht sein Handwerk. 5 Staatsanwälte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA dürften ihre zentrale Tätigkeit, also die Strafverfolgung von Wirtschafts- und Korruptionsdelikten, hingegen nicht gänzlich verstanden haben. Zumindest ist es schleierhaft, wie sie auf die Idee kamen, wegen einer fundierten, kritischen Analyse in der Tageszeitung Die Presse einer Journalistin anzuzeigen. Wegen übler Nachrede, Verleumdung und Beleidigung einer Behörde sollte Redakteurin Anna Thalhammer sogar strafrechtlich verfolgt werden. Höchstmögliches Strafmaß: 5 Jahre Kerker. In Thalhammers Analyse ging es kurz gesagt darum, dass die WKStA etwa in der Casinos-Causa nicht fallrelevante Daten in den Ermittlungsakt aufgenommen hätte. Das urbaneske Agieren der WKStA bleibt rechtlich ohne Folgen. Die Staatsanwaltschaft Wien erteilte der Anzeige gegen Thalhammer nämlich eine klare Absage und leitete natürlich keine Ermittlungen ein. Heute hat auch noch der Presseclub Concordia Stellung bezogen und hiermit verlese ich den Tweet des Tages. Von einer für den Rechtsstaat so entscheidenden Einrichtung wie der WKStA erwarten wir uns Sensibilität gegenüber dem Grund- und Menschenrecht Pressefreiheit. Diese behördliche Vorgangsweise ist eine Beleidigung der Demokratie. Das möchte ich so stehen und wirken lassen und beende hiermit diese Folge. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify. Und hinterlasst uns gerne eine freundliche Bewertung. Mein Name ist Michael Hammerl. Ich verabschiede mich für heute. Servus.